findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox aus einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Hallo, da ist mein heutiger Gast.
Ja, hallo Nina, grüße dich.
Hallo Sven, kannst du mich gut hören?
Ja, ich kann dich gut hören. Ich hoffe, andersrum genauso.
Ja, andersrum ist auch sehr gut. Ich freue mich und sage herzlich willkommen in der Lunchbox. Und für alle, die dich noch nicht kennen oder das nicht gleich zuordnen können, ich habe heute Sven Lindberg zu Gast, Experte für Psychologie und Entrepreneurship. Und du bist Professor an der Uni Paderborn. Und das, was ich oder das, was mich so angetriggert hat, warum ich mit dir so gerne sprechen wollte in dem Podcast, war Lernentwicklung. Also tatsächlich hast du mich damit auch nochmal auf. Ich aber tatsächlich das gar nicht auf Lernentwicklung bereits bezogen habe, sondern wir immer davon ausgehen, dass wir Menschen befähigen. Und tatsächlich eben in Schulentwicklung oder in Organisationsentwicklung damit zu tun haben. Aber so richtig auf Lernentwicklung habe ich das noch nie bezogen. Deswegen, ich finde es sehr spannend, weil du damit wieder einen neuen Aspekt für uns losgetreten hast, über den wir hier bestimmt ganz spannend sprechen können. Bevor wir jetzt so richtig loslegen, würde ich gerne, die Frage kriegt nämlich jeder zu Beginn gestellt, vielleicht kannst du dich mit drei persönlichen Hashtags vorstellen. Welche würden dich am besten beschreiben, Sven?
Nee, mich persönlich. Hashtag Kreativität, Hashtag Sport und Hashtag Liebe.
Das sind spannende Hashtags. Gibt es einen Zusammenhang? Kann man die in Kontext setzen zusammen?
Ja, also erstmal, obwohl ich es zuletzt genannt habe, aber ich habe überlegt, quasi ob Familie oder Liebe, aber für mich ist Familie Liebe, deswegen, und Liebe spielt halt in so vielen anderen Bereichen eine große Rolle, also von Wertschätzung seiner Mitarbeiterin bis hin das Zusammenleben und deswegen, das ist quasi für das Wichtigste, steht für mich über allem. Und ja, Sport ist für mich tatsächlich eine Sache, die mich mein Leben lang begleitet und die auch eine Querverbindung darstellt, weil es eben eine Sache ist, die auch in unserer Familie eine große Rolle spielt. Und ich finde, Sport ist einfach ein unglaublich verbindendes Element und deswegen finde ich es sehr wichtig. Und genau, also da sehe ich halt so ein bisschen die Zusammenhänge und letztendlich Kreativität ist irgendwie das, was für mich das Leben sehr ausmacht. Also immer wieder über neue Dinge nachdenken und die zu aktivieren. Und das funktioniert gemeinsam oft viel besser als allein.
Kann ich alles unterschreiben. Also tatsächlich kann ich ganz super gut andocken bei dir, denn auch Sport hat für mich in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt und ich finde tatsächlich, dass Sport Menschen sehr, sehr eng verbinden kann. Und auch tatsächlich viele Hürden, die man vielleicht im Alltag sonst hat, plötzlich beiseite schafft. Also deswegen, da haben wir tatsächlich auch einen gemeinsamen Fit. Und das Thema Kreativität ist, glaube ich, auch das, was uns sehr stark verbindet. Denn es gibt so viel, was man entwickeln und entdecken kann, wenn man so ein bisschen neugierig ist und was dann daraus entstehen kann. Und genau so war tatsächlich auch unser Vorgespräch. Und dann lass uns da doch direkt reinsteigen. Wie kommt man dahin, dass man sozusagen erstens Psychologe wird und zweitens hinterher sich auch noch mit Lernentwicklung beschäftigt? Gibt es da einen Zusammenhang, den du uns vielleicht erklären kannst?
Ja, nee, absolut. Also es ist tatsächlich eine Geschichte, die ich gerne auch meinen Kindern erzähle, wobei ich halt immer aufpassen muss, dass sie auch gerade Lust haben, dem Papa zuzuhören. Aber nee, ich habe am Ende der Schule nicht so viel Input gehabt, was man alles so beruflich machen könnte. Und ich komme aus der Zeit, wo es noch Zivildienst gab. Und den habe ich intensiv genutzt, um zu überlegen, was möchte ich denn gerne beruflich machen. Und ich hatte Empfehlung von meinen Lehrerinnen, werd doch Lehrer. Und ich habe dann so ein bisschen überlegt, okay, was sind denn Dinge, die ich gut kann und die mir Spaß machen? Und bin damals auf die Psychologie gestoßen, hatte aber gar keine Ahnung, was das ist. Und dann habe ich mir einfach ein Buch gekauft und das während des Zivildienstes gelesen. Und dann bin ich erstmal sehr lange hängen geblieben bei biologischen Aspekten und so weiter, von denen ich alles gar nicht dachte, dass das mit Psychologie zu tun hat. Und sehr viele spannende Experimente gelesen. Und das hat mich dann so getriggert, dass ich gedacht habe, okay, das möchte ich gerne studieren. Das habe ich getan und es hat dann schnell dazu geführt, dass mich das noch mehr getriggert hat und ich viel Freude hatte und dann tatsächlich in die pädagogische Psychologie, Entwicklungspsychologie gegangen bin, weil mir das Zusammenarbeiten eben mit Kindern sehr viel Spaß gemacht hat. Und da ich selbst auch noch ein sehr starkes inneres Kind habe und bin, habe ich da die größte Überschneidung gesehen und bin auch dann dabei geblieben.
Wenn man jetzt dann drauf guckt, mit dass du dich mit Lernentwicklung beschäftigst, wie muss man sich deinen Alltag vorstellen, Sven?
Ja, also ich glaube, viele Leute haben gar nicht so die genaue Vorstellung, was jetzt so ein Professor irgendwie macht, sondern einige denken immer, okay, der macht sowas halt wie Lehrer, nur halt für ältere Leute, also für Studierende. Andere Leute kennen dann irgendwie, wissen, dass manche Leute Bücher schreiben und so weiter, aber letztendlich besteht der Alltag eines Hochschullehrers eben sehr viel aus Forschung und Forschungsplanung. Und das heißt nicht nur, was wird geforscht, sondern auch, wie wird das finanziert. Also das heißt, da muss man auch gucken, wo kriegt man die Mittel her. Und dann hat es sehr viel damit zu tun, mit seinen Mitarbeiterinnen und mit seinen Studierenden zusammenzuarbeiten. Und da kommt es dann eben dahin, dass ein großer Teil natürlich auch Lehre ist. Aber es wird auch immer mehr Richtung Zusammenarbeit, Projektarbeit. Also letztendlich kann man sich das vorstellen, man ist sehr viel damit beschäftigt, Projekte zu begleiten, zu unterstützen und halt letztendlich mit Menschen zu tun zu haben.
Jetzt bist du ja sozusagen in einem Feld auch unterwegs, in dem wir sozusagen auf einer anderen Ebene ein bisschen arbeiten, aber tatsächlich auch eine gemeinsame Schnittmenge haben, nämlich Studierende, die sozusagen irgendwann Lehrer werden oder Lehrerin werden wollen oder möchten. Und da bist du ja sozusagen ganz aktiv drin und das ist ja sozusagen auch ein Feld, das wir mit erschlossen haben, weil wir gesagt haben, neben dem, dass Digital School Story direkt in der Schule angewendet wird von Lehrkräften und damit sozusagen schon eine Rolle der Weiterbildung ganz praktischer Natur ist, wir aber auch gesagt haben, wie können wir denn vielleicht sogar noch früher ansetzen mit unserem Ansatz und der Methodik, nämlich Lehrkräfte in ihrer Lehre oder in ihrem Lernen selber sozusagen erreichen, neue Methoden zu lernen, anzuwenden und dann auch mit in die Schule zu nehmen. Und da, glaube ich, gibt es so einen großen Fit, den wir nämlich haben, weil du ja sozusagen auch mit genau dieser Zielgruppe arbeitest. Und was ist dir denn so aufgefallen, weil wir auch festgestellt haben, es gibt schon so ein paar Dinge, die wir gemeinsam haben oder gemeinsam tun, wir aber tatsächlich eine Methodik schon daraus entwickelt haben, aber du genau solche Ansätze selber auch schon gefahren bist, weil du gesagt hast, man muss einfach Lehre tatsächlich schon von der Pike an anders machen, als sie vielleicht im Moment überall stattfindet.
Ja, absolut. Wir haben ja auch kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, von diesen ganzen Generationseingeteile, wo wir beide uns geoutet haben, dass wir da nicht so die großen Freunde von sind. Und das ist tatsächlich auch so eine Geschichte mit, wie ist es denn jetzt mit Gen Z und Y und was auch immer und die Digital Natives. Und eine Geschichte, die tatsächlich auffällt, ist zum einen, dass viele der in Anführungszeichen älteren Methoden tatsächlich immer schwieriger werden zu rezipieren. Und damit meine ich irgendwie, man nimmt ein Lehrbuch, macht daraus 96 Folien und trägt das vor. Da muss ich sagen, dass hat mich schon gelangweilt in meinem Studium und das wird heute nicht besser. Auf der anderen Seite ist es so, auch zu gucken, okay, ja, wir haben jetzt so viele digitale Möglichkeiten, dann machen wir einfach mal alles. Da merke ich, das ist eine Überforderung sowohl der Studierenden als auch der Dozierenden, weil digitale Methoden heißt nicht neues Lernen, sondern ich muss halt dann auch die Dinge so einsetzen, dass sie tatsächlich was bringen. Und da ist mir halt aufgefallen, dass man gar nicht sagen kann, es gibt jetzt die eine Studierendenschaft, die schon das und das kann. Und deswegen muss ich das alles aus, brauche ich da nicht einzuführen, sondern wir starten einfach. Sondern letztendlich muss man mal schauen, okay, wie findet man zusammen einen Weg, um wirklich einen Zugang zu den Lerninhalten zu bekommen. Und da glaube ich, ist es wichtig, immer wieder neue Zugänge zu schaffen, um auch zu sehen, wie erreicht man das mit den Leuten, mit denen man zu tun hat.
Und wenn wir jetzt da genau drauf gucken, du hast es ja gerade schon gesagt, dass es eben nicht die Generation gibt, die sich mit diesen oder die man als wirklich Digital Natives tatsächlich bezeichnen kann, auch wenn das immer ja viele der Gen Z zuschreiben und ich das eben ganz fürchterlich finde, weil ich bin nicht Gen Z und ich würde mich schon auch dazu zählen, dass ich mit diesen Tools sehr gut umgehen kann. Und trotzdem erleben wir das ja in allen Altersstrukturen, dass es welche gibt, die was richtig gut können und welche, die was nicht so gut können. Und wie kriegen wir da sozusagen auch so eine Klammer drüber, deiner Meinung nach? Und welche Rolle spielt in dem Kontext tatsächlich auch Social Media?
Genau, also ich glaube, erstmal ist es sehr wichtig, dass man schaut, wo stehen die einzelnen Personen? Also egal welchen Alters, was haben die auch für Zugänge, für Vorwissen? Und wo ist zum Beispiel, wo gibt es Diskrepanzen, die man überbrücken muss? Also ganz klassisches Beispiel ist, viele Eltern haben Probleme mit ihren Kindern und Streitereien über Bildschirmzeiten und so weiter und so fort, die dann sehr schnell eskalieren, wenn man selber überhaupt nicht weiß, was die da machen. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, da geht es erstmal einfach nur darum, auch das zu verstehen, was da passiert. Also was passiert da bei TikTok oder warum spielen jetzt alle Kinder im Grundschulalter Brawl Star und warum werden die so sauer, wenn ich das Handy einfach ausmache? Also da geht es erstmal darum, sich zu informieren und einen Zugang zu finden. Und auf der anderen Seite jetzt die Generation, die sich auch alle als Nutzer bezeichnen, alles von Teenager bis 40, da gibt es so große Unterschiede und die muss ich auch erstmal erkennen. Also wer ist Konsument, wer hat denn aber auch selber Ideen zu kreieren und wer nutzt das überhaupt aktiv? Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, dass die aktive Nutzung, also wirklich auch selber etwas zu tun, ist viel, viel geringer, als viele Leute glauben, weil die meisten sind passive Konsumenten. Und da ist es erstmal wichtig zu gucken, wo stehen die Leute und dann, wie bringe ich die zusammen? Also es ist bei mir einfach ein Seminar mit 40 Leuten. Da habe ich teilweise, es ist keine homogene Gruppe. Also da habe ich ja einfach Leute, die vielleicht Creator sind und Sachen machen. Andere, die sagen, okay, ich mache Digital Detox und ich habe mich überall abgemeldet. Also das ist halt einfach eine Geschichte, dass man auch so tut, als wäre das irgendwie homogen, zumindest in bestimmten Altersgruppen. Und das ist es nicht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass einem das bewusst ist und dass man eben sieht, okay, es gibt sehr viele Gefahren, gerade im Social-Media-Bereich, wenn ich es kann, jetzt auch einfach stumpf nutze und dadurch Zeit verliere. Aber es gibt auch sehr viel Potenzial und dieses Potenzial kann ich eigentlich nur ausschöpfen, wenn ich mit den Beteiligten aktiv mich austausche und aktiv arbeite.
Also genau, wahrscheinlich meinst du auch dieses, ich muss es auch mal ausprobieren und sozusagen auch selber so ein bisschen ins Machen kommen, um überhaupt da tatsächlich mitreden zu können. Wie siehst du denn diese Entwicklung? Also jetzt auch, wenn man anguckt, du hast da angefangen, bist da reingekommen als Professor an die Uni. War das da von Anfang an so ein Thema oder hat sich das tatsächlich total schnell auch zeitlich in der Abfolge potenziert jetzt, dass sozusagen diese Thematik so entscheidend ist auch am Ende für jeden Beteiligten?
Ja, also ich muss sagen, das Tempo ist sowieso ungemein, das vergisst man. Also man vergisst auch, wie kurz es eigentlich das Smartphone erst gibt. Also letztendlich ist es alles dazugekommen und hat sich rasant entwickelt. Und ich muss auch sagen, dass quasi es an der Uni auch so war. Also ich war immer jemand, der früh dabei ist. Also ich habe Forschungsnetzwerk ResearchGate sehr früh genutzt und habe die Vorteile gesehen für meine Arbeit. Aber die Studierenden, wir diskutieren jetzt viel über ChatGPT, wo ich auch jetzt wieder sehr früh mit dabei war. Und die Studierenden können sich nicht vorstellen, dass, wenn ich sage, ja, ich war damals einer der Ersten, der Google genutzt hat. Das ist für die einfach unverständlich. Ja. Und das ist einfach, daran sieht man halt mal, wie schnell sich das entwickelt.
Oh Gott, sind wir alt.
Ja.
Und dabei sind wir ja tatsächlich sogar ein Alter, was ich auch total faszinierend bin, wie unterschiedlich da eben auch tatsächlich die Werdegänge sein können und wie sich dann aber vielleicht eben doch Wege miteinander kreuzen, weil man plötzlich ein Thema hat und dann sagt man, ist in einem ähnlichen Bereich drin, was können wir denn da machen? Sven, ich finde das total spannend, was du machst, weil du bist ja sozusagen auch mit Lehrkräften drin in dieser Welt. Ich begebe mich da auf was Neues und will sozusagen in dieses Thema Lehramt reingehen. Jetzt, wenn du dir die Lehrerlandschaft ja sozusagen anguckst oder auch Lehrerinnenlandschaft, jetzt gendern wir wieder ordentlich, dann ist ja das große Thema, dass ganz viele Vorurteile bezüglich der sozialen Netzwerke sozusagen auch besteht und man gar nicht auf dem Schirm hat, wie sehr man damit tatsächlich auch aktiv lernen kann oder wofür das tatsächlich auch sinnvoll eine Nutzung sein könnte in der Unterstützung. Wie erlebst du das tatsächlich mit deinen Studierenden? Stößt du da schon auf diese Vorbehalte direkt in den ersten Semestern oder wie muss ich mir das bei dir vorstellen?
Also was es da sehr spannend ist, ist, ich habe eine große Vorlesung, nämlich jedes Semester, es sind über 300 Leute drin und die sind quasi am Ende des Bachelors. Also es ist mega spannend, weil die sind keine blutigen Anfänger mehr, sind aber auch noch nicht am Ende, sind mittendrin. Und ich nutze das eigentlich dann da auch immer so ein bisschen zu fragen, zum einen wie so ein Stimmungsbild ist, aber auch was die so nutzen und was nicht. Und zum Beispiel, also ich frage zum Beispiel, wer kennt ChatGPT? Und das ist jetzt in diesem Semester kannten das, würde ich sagen, wirklich 80%. In dem Semester davor haben sich irgendwie 15 Leute gemeldet. Und dann denke ich immer, okay, krass, das ist, in meiner Bubble hätte ich gedacht, dass jeder kennt das. Und das Gleiche ist auch mit Social-Media-Nutzung. Also weil in meiner Bubble, also ich kenne Daniel Jung, den Mathe-Influencer, den Netzlehrer und so weiter und so fort. Und ich folge den allen, ich kenne die Sachen und denke halt so, ja okay, das werden die ja alle kennen. Und ich frage dann auch immer mal wieder nach so gezielt nach solchen Inhalten und das kennen immer noch nicht so viele. Und eine Sache, die sich jetzt wirklich massiv entwickelt hat, ist, dass die Studierenden eigentlich mehr bei Social Media nach solchen Persönlichkeits- und psychischen Gesundheitsthemen suchen. Also das heißt, wenn ich dann frage, wonach informiert ihr euch, wen folgt ihr, dann ist es viel so dieses, wie kann ich mit Stress umgehen, wie kann ich mich weiterentwickeln und so weiter, aber gar nicht so sehr themenspezifisch. Und das hat mich schon sehr verwundert, dass ich halt merke, okay, es gibt so viele tolle Inhalte, aber diese haben anscheinend, zumindest in Ostwestfalen, noch gar nicht so die Durchdringung bei der Studierendenschaft gefunden.
Was müsste man deiner Meinung nach tun? Müsste man sowas nochmal auch stärker integrieren sozusagen? Welche Möglichkeiten es darüber gibt. Natürlich gibt es überall Gefahren, aber es gibt auch Gefahren, wenn ich allein über die Straße gehe, kann ich auch totgefahren werden. Also ich glaube, es gibt die in jedem Umfeld ein bisschen anders dargestellt sozusagen. Und das war jetzt auch sehr plakativ, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also es gibt immer ein Für und ein Wider. Und wenn wir uns einfach zu sehr in diesem, es ist richtig schlecht, verhaften oder verhaken, sehen wir vielleicht auch viele Dinge gar nicht, die positiv in der Entwicklung sind, die aber tatsächlich ja auch im Leben der Jugendlichen einen ganz großen oder hohen Stellenwert haben.
Genau, und ich glaube tatsächlich, dass dieser bewusste Umgang bei vielen noch etwas fehlt. Und ich glaube, da können wir sehr gut ansetzen. Weil auf der einen Seite, glaube ich, die meisten sagen halt von sich aus, sie nutzen das Handy zu viel und sie, ja, ich weiß und ich müsste eigentlich und so weiter und so fort. Und haben aber selber keine direkte Lösung, wie gehe ich damit um? Und was Spannende ist ja auch, dass man sieht, okay, wenn man aufs Handy von jemand anderen guckt, dass die Leute in ihren Feed ganz andere Sachen angezeigt bekommen haben. Das ist für viele Studierende auch immer noch überraschend, weil so dieses Bewusstsein, ah ja, okay, wie ich konsumiere, was ich like, was ich mir lange angucke, führt dazu, wie sich der Content bei mir generiert. Das ist bei vielen nicht so drin, sondern die denken ja, okay, das, was ich sehe, sehen alle anderen auch. Mhm. Und da merke ich halt schon, dass bestimmtes Grundwissen und bestimmte Grundkompetenzen nicht da sind und man dann eher auch das vielleicht sogar negativ sieht, so nach dem Motto, so, ja, ich weiß, ich hänge zu viel am Handy rum, aber gar nicht so das Potenzial sieht, aber ich könnte das auch für viele Dinge positiv einsetzen. Also indem ich zum Beispiel sage, okay, ich folge Seiten bewusst, ich versuche meinen Stream bewusst zu gestalten und ich versuche auch dadurch neue Dinge zu lernen, die ich vielleicht auch im Studium nicht bekomme, sondern die mir in der Praxis ungemein helfen könnten.
Hm. Finde ich total spannend, das, was du gesagt hast. Und wir hatten ja auch in unserem Vorgespräch nochmal gesprochen. Es hält sich ja diese These auch immer ganz wacker mit diesem, man hat so eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch. Also sprich, es wird immer weniger. Man schaltet sozusagen ab und deswegen setzt man sozusagen auf die kurzen Contents. Wie ist es eigentlich so? Also stimmt das tatsächlich? Oder sagst du da muss man auch ein Stück weit mit aufräumen?
Ja, das muss man total mit aufräumen. deswegen, es lohnt sich einmal mal, man kann ja heutzutage, Google hilft dann ja komplett, wenn man nur Goldfisch und Aufmerksamkeitsspanne eingibt, dann kommen schon ohne Ende Artikel. Und zum Glück hat sich's jetzt ein bisschen durchgesetzt, dass einfach aufgezeigt wird, dass das also einfach überhaupt nicht stimmt. Also das ist letztendlich entstanden durch einen Report von Microsoft, wo sowas mal als Nebensatz gebracht wurde. Und es gibt, also entweder wissen wir genau, wie die Aufmerksamkeitsspanne von Goldfisch ist, noch
auch
wurde das jemals...
These, das genau zu wissen.
Ja, eben. Also da, das ist noch eine Forschungslücke. Aber erst recht wurde das nie miteinander verglichen. Und was ich jetzt sehr schön finde, ist, es ist wirklich vor kurzem eine Meta-Analyse rausgekommen, die gezeigt hat, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne, und das ist, glaube ich, erstmal eine Sache, das ist halt ein Forschungsbereich, Aufmerksamkeitsforschung, Gedächtnisforschung, und unsere Aufmerksamkeitsspanne ist eigentlich immer größer geworden, besser. Was wir nur haben, ist ein Fokusproblem, weil wir mittlerweile durch die Geräte und durch die Funktionsvielfalt, die so Geräte beinhalten, ein riesiges Problem haben von Ablenkern, wo wir eben aktiv gegensteuern müssen. Und letztendlich müsste man eigentlich sagen, unsere Aufmerksamkeit ist super, nur sie ist extrem gefährdet durch eine Reizvielfalt, die wir noch nie so in der Menschheit hatten, wie es aktuell ist.
Das heißt, wie lernt man denn dann Fokus? Also ist das auch was man sozusagen richtig gut messen kann? Also ich bin ja so gespannt an diesem Thema dran, weshalb ich auch gesagt habe, wir sollten auch nochmal intensiver sprechen. Gerade mit diesem Thema, was triggert denn eigentlich Social Media? Also welche Synapsen werden denn sozusagen sehr stark angesprochen bei diesem Kontext? Und können wir auch durch sowas wie eine Lernmethodik von Digital School Story tatsächlich feststellen, dass wir anders triggern, also dass wir andere Triggermomente setzen und damit vielleicht eine Umleitung schaffen würden. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Also welche Triggerpunkte gibt es da so ganz speziell in diesem neurowissenschaftlichen Kontext und wie schafft man das tatsächlich auch wieder mehr Fokus zu gewinnen?
Ja, was erstmal sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man sich bewusst macht, was da eigentlich passiert. Weil klar, also Eltern oder Großeltern regen sich gerne auf über die jungen Leute, aber wenn sie sich selbst mal anschauen, dann sehen sie, dass ihr Verhalten sehr, sehr ähnlich ist. Wenn man sich das anschaut, also 60-, 70-Jährige sind sehr viel am Handy auch, nutzen WhatsApp oft zum Missgefallen der Kinder und Enkelkinder. Ja. Aber das Verhalten mit dem Medium, was wir mit uns rumtragen, ist generationsübergreifend problematisch. Und das liegt daran, dass es letztendlich ein Suchttrigger ist. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst. Die Geschichte ist die, ich habe das Handy in der Tasche. Das heißt, es ist allgegenwärtig. Und es führt dazu, dass ich immer wieder dran denke. Und wenn ich dran denke, dann kommt schon mal eine eine Vorstufe von Vorfreude hoch. Und das heißt, da spricht man von dem Neurotransmitter Dopamin. Das heißt, der wird schon ausgeschüttet, wenn ich mir was vorstelle, was ich Schönes machen möchte. Und das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich greife gleich ans Handy und möglicherweise habe ich viele Nachrichten bekommen oder sogar Likes, dann habe ich, ohne dass ich das Handy gegriffen habe, schon auf neuronaler Ebene eine Belohnung. Wenn ich das Handy dann greife und da sind Sachen wie neue Nachrichten oder ein cooles Video, dann kommen andere Aspekte von Glückshormonen, Serotonin, Endorphine mit zum Spiel, die mir wieder eine Belohnung geben. Und das sind letztendlich Prozesse, die man aus der Sucht kennt. Also es ist eins zu eins so bei der Spielsucht, das ist so beim Rauchen. Das heißt, die Vorfreude spielt eine Rolle. Dann durch das Tun kommt eine Belohnung heraus. Und dann, wenn ich es wegtue, habe ich sozusagen, vermisse ich halt etwas. Und gleichzeitig, wenn ich dann auch noch, und das ist beim Smartphone eine Besonderheit, das Gefühl habe, ich habe eine Verbindung zu irgendwelchen Leuten, die ich eigentlich nur online kenne, dann baut sich auch noch sowas auf wie eine Bindung, wie Bindungshormone, die eine Rolle spielen. Und das ist ein Cocktail, was einfach dazu führt, dass ich das immer, immer wieder machen möchte, ohne dass es mir die große Freude gibt. Und erstmal, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, sich das bewusst zu machen. Also wenn ich das erstmal weiß, also in der Therapie nennt man das Psychoedukation, also den Betroffenen erstmal zu erklären, wovon sie betroffen sind. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil wenn ich die Mechanismen verstehe, dann kann ich in diese Mechanismen auch eingreifen, weil wir sind kein Spielball unserer Hormone, sondern das ist eine Gewohnheit, die sich aufgebaut hat. Und das müssen wir auch wissen. Was sich erstmal aufgebaut hat, das spiegelt sich dann irgendwann auch neuronal wieder. Und das ist sehr schwer aufzubrechen. Das geht, aber es kostet halt Mühen. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich auch zum Beispiel, wofür ich diese Mühen einsetze, warum ich das tue. Also was ich sehr, sehr gerne mag, einmal als Beispiel, ich weiß nicht, ob du Gemischtes Hack kennst, den Podcast.
Ja.
Da ist halt einer der beiden und den regt es halt sehr auf, auch seine eigene Smartphone-Abhängigkeit. Und der hat sich zum Beispiel jetzt einfach einen Stupid-Phone gekauft als Vergleich zum Smartphone. Also ein Telefon, was nur telefonieren kann. Und damit geht er dann zum Beispiel spazieren oder wenn er halt dann weiß, okay, und das ist super. Das ist einfach eine Geschichte, wie man sich dann in bestimmten Bereichen reguliert, ohne die Angst zu haben, dass die Eltern einen nicht erreichen können, das in Notfall. Weil das ist ja immer die Geschichte. Ja, du kannst ja dein Handy nicht zu Hause lassen. So. Und das ist zum Beispiel ein Weg. Und ansonsten kommen wir, wenn wir schon dieses Verhalten aufgebaut haben, kommen wir nicht drum rum, uns zu regulieren, indem wir Pläne aufstellen und so weiter. Und das ist immer unsexy. Es klingt immer direkt schon wieder nach der gleichen Freude wie Steuererklärung. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, um nochmal zurückzukommen, zu verstehen, wie die Mechanismen sind, zu verstehen, dass die Mechanismen sich verhärten, je länger ich das tue, ohne was zu machen, ohne gegenzusteuern. Und dann halt eben zu sehen, okay, möchte ich das so haben? Möchte ich von dem Gerät gesteuert sein? Oder will ich doch das lieber selber in der Hand haben? Und ich glaube, wenn wir das vermitteln, da können wir schon einiges mit erreichen.
Definitiv. Also das ist tatsächlich auch was, ich habe bis heute irgendwie keine Apple Watch, weil ich mir es nicht vorstellen kann, noch getriggert zu werden an meinem Handgelenk. Also ich finde, man hat immer schon so seine Momente und ich bin auch sehr viel am Smartphone. Und dann hat man immer die Begründung, ja, ich arbeite ja damit. Ich sehe jetzt gerade, mein Sohnemann Moritz würde sofort mit dem Kopf nicken und würde sagen, ja, Mama, das sagst du immer. aber auch da gibt es natürlich auch viele Themen, dass man sozusagen auch sagt, auch da könnte ich jetzt einfach sagen, so, ich klicke mich jetzt aus, 2 Stunden und mache eben was. Das probieren wir sehr stark am Nachmittag, um eben auch zu gucken, dass da eben auch eine Zeit ist ohne das Telefon. Nur dieses permanente Triggern, also auch gerade wenn wir jetzt sagen, wir haben noch eine Uhr und ganz viele haben ja auch die Smartwatch, dann haben wir sozusagen ja einen permanenten Verstärker noch, selbst wenn wir das Telefon eben mal nicht mit haben.
Genau.
Hast du eine Smartwatch?
Ich habe tatsächlich eine, aber was ich halt sehr wichtig finde, also erstmal habe ich die tatsächlich für Besprechungen und so weiter und so fort, dass ich immer erreichbar sein kann für meine Familie. Also es ist halt eben so, dass meine Frau und ich natürlich, wir haben unterschiedliche Arbeitsplätze. Und das heißt, wir wollen halt erreichbar sein, wenn mit den Kindern was ist. was halt eben viele
aber
nicht wissen.
Aber auch ein Argument, was ganz viele vorschieben. Entschuldige, dass ich so reinspringe. Sagt genau. Mein Mann auch immer.
Genau, und deswegen, und da kommt eine Lösung, die sehr Richtung dieser Idee mit dem Telefon, was nichts kann. Wir können unser Telefon ja dazu bringen. Das heißt, wenn du in der Favoriteneinstellung die Leute einstellst, die dich jederzeit anrufen können, das ist bei mir, sind das meine Kinder, meine Frau, die Grundschule und die weiterführende Schule. Die Nummern sind als Favorit und dann gehe ich halt auf den Modus nicht stören und dann können nur die anrufen. Und das heißt automatisch, wenn ich jetzt in einer Vorlesung bin oder in einer Arbeitsgruppenbesprechung und dann mein Handy geht, meine Uhr geht, dann geht auch mein Puls, weil ich weiß, das ist, kann nur einer von den wichtigen Leuten sein. Aber ansonsten, wenn nichts passiert, dann habe ich auch meine Ruhe. Und ich weiß halt, okay, und das ist halt das Problem. Ich muss eben filtern. Ich muss immer überlegen, was lasse ich ungebremst auf mich einprasseln. Und das ist eben die große Herausforderung, die wir mit solchen Geräten haben. Wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht filter, dann bin ich jederzeit überall erreichbar. Ist genau das Gleiche mit Werbeblockern und so weiter. Wenn ich die nicht aktiviere, dann bin ich auf irgendeiner Webseite und krieg ohne Ende Reize. Wenn man das mal zählt, dann sind das hunderte von Reizen, die ich bekomme, die ich eigentlich gar nicht haben will, wenn ich, was weiß ich, auf Spiegel Online oder sonst wo unterwegs bin.
Aber es ist spannend, oder, dass wir gerade, wenn wir das Thema Werbung da ansprechen und die Blocker, dass wir da ja sehr aktiv sind. Also da schieben wir ja sehr bewusst ganz stark den Riegel vor und wollen bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr, sodass sich die Werbeindustrie ja tatsächlich sehr, sehr stark ändert oder ändern muss, um eben auch noch erreichbar zu sein und die Zielgruppen zu kriegen. Wenn du dir jetzt das anguckst mit dem Telefon, dann sind wir da ja noch nicht so weit, dass wir sozusagen diese Blocker da auch mit wirklich aktiv reinschieben. Und jetzt haben wir auch genug gebasht gegen Social Media. Lass uns doch noch mal einmal rübergehen auf die andere Geschichte. Wenn du jetzt selber sagst, du gibst so einen Kurs und lässt die arbeiten. Für dich hat es ja auch einen großen Wert zu sagen, wir müssen damit umgehen lernen, um dann sozusagen eben auch resilienter zu werden. Wie muss man sich das vorstellen und welche Anknüpfungspunkte haben wir da eigentlich gefunden?
Genau. Ich gehe, also erstmal, Ausgangslage ist, das sage ich meinen Studierenden, aber auch mir selber, wir kommen nicht drum rum, uns mit den Sachen zu beschäftigen, die da gerade auftauchen. Und die Sachen, und das sehen wir jetzt ja, ChatGPT, wie schnell die Millionen von Menschen erreicht haben. Und es wird in den nächsten Jahren noch mehr kommen. Und wir können nicht einfach so tun, als wird das nicht in der Lebensrealität unserer Schülerinnen und Schüler vorkommen. Das ist so und es wird sich weiter verändern. Und wenn wir uns nicht mit der beschäftigen, dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes realitätsfremd für unsere Schüler und für unsere Studierenden. Und das macht keinen Sinn. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da proaktiv werden. Und das ist eine Sache, die ich eben einmal vermitteln möchte als Ausgangspunkt. Und bei mir ist es so, ich verknüpfe das so ein bisschen. Zum einen, in meiner Vorlesung habe ich immer ein Thema in einer Sitzung, wo ich dann 6 Studien vorstelle, wo ich einfach nur über diese Studien rede und versuche, das eben so anschaulich zu machen, dass da immer der Witz hängen bleibt, worum es geht und dass es auch einen Praxisbezug hat. Aber gleichzeitig erkläre ich, wie die Forscherinnen das gemacht haben, wie sind sie zu diesem Ergebnis gekommen. Und ich habe dazu ein Vertiefungsseminar, wo die Studierenden dann über einen Workshop erstmal recherchieren lernen, selber nach Originalstudien zu gucken. Und dann haben sie die Aufgabe, diese Studie, die meistens, das sind meistens so 20, 25 Manuskriptseiten, und die sollen sie aufbereiten. Witzigerweise, du hast gesagt, bei euch sind es irgendwie 90, nee, sogar noch weniger, ne?
Also maximal 90 Sekunden darf das Video lang sein und muss ja wie in so eine, also es ist ja eigentlich so eine Formatadaptierung wie TikTok, ne? Also so soll das sein.
Und bei uns sind es 3 Minuten, das heißt, sie sollen in 3 Minuten ein Video erklären, sozusagen, worum es geht und das halt aufbereiten, wie sie wollen. Und wir machen dann so eine Boutique, wo wir zeigen, was es alles für Sachen gibt, von Canvas und so weiter und so fort. Und dann sollen die aber selber machen. Und dann gibt es eben eine Selbstlernphase und dann präsentieren sie das Video und dann wird das Video auch prämiert. Also wir laden das dann in einer nicht öffentlich bei YouTube hoch. Die sollen dann abstimmen und so weiter. Und das ist halt einmal eine Geschichte, um einfach zu zeigen, okay, zum einen ist es wichtig, recherchieren zu lernen. Also wo kommen denn die sogenannten Fakten denn her? Weil das ist mir auch nochmal sehr, sehr wichtig, dass viele gar nicht wissen, Die denken halt, okay, ja, Wissenschaft, das sind halt Bücher. Aber das, was in den Büchern steht, basiert ja eigentlich immer auf Forschung. Und wo kommt die Forschung her? Und wie ist es, also wie finde ich die und wie lese ich und verstehe ich die? Und dann merkt man, oh, ist ja mega kompliziert. Mhm. Aber oft ist da eine spannende Geschichte hinter. Wie kriege ich die denn transportiert, dass die Normalsterbliche verstehen? Und ich sage dann immer, also das stellt euch vor, irgendjemand im Freundesbekanntenkreis, der nichts mit Lärm zu tun hat, der muss danach verstehen, worum es geht. Und idealerweise auch eure Schülerinnen und Schüler. Und genau, und man merkt halt eben, das war ja so ein bisschen, womit wir gestartet sind, das ist nicht easy peasy für die, sondern das fällt denen schwer. Und dann sieht man halt eben, es bilden sich Gruppen und da ist sehr, sehr unterschiedliches Wissen. Und dann sagt der eine, ja, ich habe da schon mal was gedreht. Die andere sagt, ja, ich kann gut zusammenfassen. Dann sagt der nächste, ja, ChatGPT kann auch mega zusammenfassen. Und dann, merkt man, okay, das ist halt wichtig, dass wir da reingehen. Weil sonst haben wir nachher wieder eine super heterogene Lehrerinnenschaft, die auf Schüler stoßen, die ja selber eigentlich an einem Modell lernen müssen, dass sie in dieser Medienflut sich orientieren und idealerweise eben den bewussten Umgang lernen. Also ausblenden auf der anderen Seite, aber auch aktiv, also du musst, um guten Content zu haben, um diese positiven Aspekte zu lernen und rauszuziehen, musst du proaktiv sein. Und die meisten, also die Mehrheit ist passiv. Und das müssen wir eigentlich versuchen, unseren Studierenden beizubringen.
Ja, und ein bisschen umkehren. Und tatsächlich finde ich da ganz spannend unsere Parallelen, weil jetzt hast du ja schon eine andere Zielgruppe. Jetzt gehen wir, wenn wir auf die Schüler gucken, mit denen wir ja hauptsächlich arbeiten, dann stellen wir ja genau das da auch fest. Also auch da gibt's ja nicht diese, wir sind total aktiv, die Gestaltenden, sondern auch da stellen wir eher fest, wir sind doch mehr die sich zurücklehnen und doch eben auch konsumieren. Und wenn wir dann sozusagen selber plötzlich dieses Video machen müssen, Kacke, das ist gar nicht so leicht, so ein kreatives Video zu machen und dann auch nicht nur faktenbasiert die zu nennen, sondern tatsächlich in eine Geschichte zu übersetzen. Und ich glaube, da schließt sich sozusagen so ein bisschen auch wieder unser Kreis, dass nämlich das, was wir am Anfang auch gesagt haben, es gibt eben nicht die Zielgruppe, die was kann, sondern es können alle wenig damit umgehen. Und das, was wir damit erreichen wollen, ist, wie schaffen wir damit vielleicht auch eine Verständigung zwischen den Generationen viel besser, um wirklich damit einfach auch einen anderen Dialog hinzukriegen, als ständig miteinander in Streit zu kommen.
Ja, absolut. Also was ich halt Wahnsinn finde, ist, dass wir, also erstmal, die Welt ist mega kompliziert, mega komplex. Und wir Menschen mögen aber Kompliziertheit nicht. Und deswegen fangen wir an zu vereinfachen. Und das heißt, einmal dieses Generationsdenken und so weiter, aber dieses Pauschalisieren auch, digital und dies und das, das hilft uns nicht weiter. Wir müssen einfach akzeptieren, dass es sehr, sehr heterogen ist. Und das heißt, also ich finde es halt ganz gut, weil wir haben eben im Thema Migration, also dieses, ja, es gibt dann eben die Kinder und so weiter, ja, eben nicht, sondern wenn man sich eine durchschnittliche, das ist halt eben diese sogenannte Hyperdiversität. Das heißt, wir haben teilweise 30, 40 verschiedene Sprachen, x verschiedene Kulturen und das kann man nicht pauschalisieren. Und das ist tatsächlich beim Thema Social Media, digitale Themen und so weiter genauso. Das heißt, wir haben keine homogene Gruppe. Und das sollten wir erstmal anerkennen. Und dann sollten wir schauen, wie kriegen wir dann sozusagen das unterschiedliche Wissen, was die einzelnen Akteurinnen haben, auf Schülerseite, auf Lehrerseite und so weiter, wie kriegen wir das denn zusammen? Weil das ist eben die große Herausforderung. Ne? Deswegen, ich finde euren Ansatz eben so schön, dass man eben sagt, okay, ich habe diese verschiedenen Entwicklungsschleifen, weil ich sozusagen Stück für Stück rangeführt werde und ich kann auch mein letztes Video mit dem ersten Video vergleichen und sehe dann die Welten. Und das ist ja tatsächlich Verstehen durch Anwenden. Und da müssen wir viel mehr hinkommen und nicht einfach immer sagen, ja, das ist Konzept A und das ballern wir jetzt überall rüber, weil Konzept A passt vielleicht für einen Bruchteil der Akteurinnen, aber eben nicht für alle. Und ich muss halt eben davon ausgehen, dass ich verschiedenste Ausgangslagen habe und dann eben schauen, wie können die sich gemeinsam entwickeln.
Genau, und das ist eben auch das Spannende, weil es gibt eben auch nicht die das richtig und falsche Lehren in der Schule oder auch eben in der Uni, sondern auch da gibt es bestimmte Dinge, die frontal vielleicht besser funktionieren und auch Menschen, die frontal besser lernen tatsächlich als andere. Und wenn man sozusagen da eben einen bunten Mix hinkriegt, dass man sozusagen auch eigenverantwortlich ist und dieses selbstwirksame und selbstbestimmte Lernen sozusagen mit dran hat, plus auch das andere. Ich glaube, dass wir dann sozusagen auch stärker dahin kommen, wie kann man sich denn auch entscheiden, tatsächlich mal eine eigene Lernform für sich zu finden und dann zu sagen, ich möchte doch jetzt eher ein Stück weit gerade das Thema mehr frontal und nee, ich möchte doch lieber in eine Gruppe reingehen, wo ich jetzt stärker experimentieren kann und über die Anwendung her mehr verstehe. Und ich glaube, da schaffen wir vielleicht auch wirklich dieses Thema individuelle Lernen und auch dieses Thema Lernentwicklung, wie sich das tatsächlich mitentwickeln kann. Weil was ist denn deine Zielvorstellung, die du eigentlich hast von Lernen?
Ich will das einmal ganz kurz zurückstellen, weil ich es nämlich mit dem so wichtig finde, was du gerade kurz angesprochen hast, mit dem, es gibt nicht die eine richtige Lehrmethode oder der eine Lehrstil. Weil eine Sache, die sich bei mir ergeben hat, ist einfach durch meinen damaligen Mitbewohner, jetzt guter Kollege, der auch selber Professor ist, aber in den Wirtschaftswissenschaften, hatte ich immer schon einen Zugang zu BWL und auch zu Interesse für Wirtschaftspsychologie gehabt. Und ich habe bei meiner Dissertation habe ich versucht, Lehrverhalten bei Sportlehrerinnen zu erfassen. Und ich habe dann ein Modell übertragen, ein Leadership-Modell aus der Wirtschaft. Und das Spannende ist, die Bildungsforschung hat sich immer weiter dahin entwickelt, auch zu gucken, was gibt es für erfolgreiche Stile und so weiter und so fort. Hat sich viel angelehnt an der Wirtschaftsforschung. Und das richtig Coole ist, weil viel gefragt wird, ja, was ist denn der richtige Leadership-Typ und so weiter und so fort. Und es gibt gerade eine aktuelle Meta-Analyse, also eine Studie über tausende von Studien, die mehr oder weniger zeigt, dass wir auch in der Wirtschaftswissenschaft viel zu wenig wissen, welcher Leadership-Typ wirklich hilft, weil teilweise die Sachen gar nicht richtig gemessen werden und weil sich das teilweise auch nicht messen lässt. Und das Spannende ist, und das ist sowohl in der Führung so, in der Wirtschaft, als auch bei Lehrerinnen und Lehrern, es kommt gar nicht so sehr da auf den Stil an, sondern es kommt auf die Adaptivität und auf die Flexibilität an. Das heißt, die sind erfolgreich, die es schaffen, sich immer wieder anzupassen an die neuen Gegebenheiten. Und letztendlich wäre ein Führungsstil sogar hinderlich. Und das trifft es in der Schule genauso. Und das ist eine Sache auch, weil wie du sagst, wie war das denn, als du angefangen hast und so weiter. Also meine Realität in der Uni ist quasi jetzt komplett anders als 2016. Während Corona auch komplett anders. Und es wird in 5 Jahren wieder anders sein. Und wenn ich da einen Stil durchziehe, dann verliere ich irgendwann die Leute, weil ich an den Leuten vorbei mich bewege. Und das ist in der Wirtschaft so und das ist in der Lehre so. Und deswegen ist, glaube ich, mit die wichtigste Geschichte Adaptivität, Flexibilität und das sind beides Bestandteile von Resilienz und das ist, glaube ich, so mit einer der wichtigsten Erkenntnisse, die ich auch sozusagen für mich selber irgendwie gesehen habe. So dieses, ich kann mich nicht zu den einen Typen entwickeln, weil wenn ich das tue, dann verliere ich irgendwann den Anschluss.
Ja, genau, also finde ich total spannend und ich finde auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt tatsächlich, dass es eben nicht nur ein richtiges und ein falsch gibt, sondern es gibt eben ganz viele Dinge und die dürfen wir eben auch nicht aus dem Blick verlieren. Also auch nicht das eine, was immer dann gerade groß gepredigt wird oder gerade so ein Trend ist, dass man nur darauf aufspringt und dann ist nur noch das richtig und hat Gültigkeit und alles andere wird sozusagen negiert. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass für Leute, so wie wir auch, also wir beschäftigen uns damit sehr intensiv, weil ich will gar nicht, dass permanent Digital School Story mit der Methodik angewendet wird, sondern wir sagen auch, wenn sowas 3-mal passiert, zum Beispiel in der Schulzeit von 5 bis Abitur, dann ist es total gut und das ist völlig ausreichend, weil es braucht auch andere Möglichkeiten, die daraus erwachsen und sich eben neu ergeben. Jetzt sind wir aber noch, die eine Frage bist du mir noch offen geblieben, nämlich was ist für dich, also wie stellst du dir eigentlich die Zukunft in Sachen Lernen auch vor?
Was für mich total wichtig ist und das ist eine Sache, die eigentlich in allen Lebensbereichen ist, zu sehen, wenn mir etwas schwerfällt, was sind die Hürden? Also was ist die Hürde, dass ich das eben zum Beispiel nicht mache? Und wir haben das Problem im schulischen Lernen, dass eben viel gemacht werden muss. Also das heißt, ich habe eben nicht die Möglichkeit, mir freiwillig auszusuchen, was ich gerne machen möchte, sondern es gibt das Curriculum, es gibt Vorgaben und so weiter und so fort. Ideales Lernen basiert aber eigentlich auf Interesse und Begeisterung. Mhm. Und das ist eben die Geschichte, okay, wenn Kindern, wenn Jugendlichen Sachen schwerfallen zu lernen, dann liegt es meistens daran, dass die Hürde ist, sie haben kein Interesse und keine Begeisterung für die Geschichte. Mhm. Und das ist für mich die große Frage, wie kriegen wir das hin? Also natürlich das Beste wäre, wir ändern das Bildungssystem. Das sehen wir aber, dass es sehr schwierig ist und dass es sehr langwierig ist. Und ja. Ich habe jetzt, meine Kinder sind 8 und 10, die werden in diesem Bildungssystem, wie es jetzt gerade ist, unterwegs sein. Und deswegen brauchen wir ja Lösungen für jetzt. Und das ist
genau, nicht, also dein älteres Kind kann dann irgendwann DSS tatsächlich auch schon anwenden. Wir funktionieren ab Klasse 5, also ihr könnt testen.
Sehr gut. Genau, aber das ist genau, weil ich habe ja die Gespräche jetzt auch schon mit den Kindern. Und die Sache ist die, zum Glück haben die halt breit gefächertes Interesse. Das ist schon mal super, weil je mehr Interesse du hast, desto mehr Transfer kannst du auch machen. Dass du zum Beispiel sagst, okay, guck mal, hier fällt es dir leicht. Warum fällt dir das leicht? Ah, okay. Und dann kann man überlegen, wie kriege ich das in den Bereichen hin, wo das Interesse und die Begeisterung nicht da ist. So. Ja. Und das ist halt, glaube ich, eine Geschichte, die auch Lehrerinnen und Lehrern bewusst sein muss. Das heißt, sie werden halt, je nachdem, welches Fach sie unterrichten, viele Kinder haben, die einfach null Interesse haben und deswegen fällt es ihnen schwer. Und dann muss ich eben gucken, wie kann ich das Interesse dieser verschiedenen Personen wecken. Und der Witz ist eigentlich, die Hauptaufgabe einer Lehrerin, eines Lehrers sollte eigentlich sein, unterschiedlichen Leuten das Feuer zu bringen, also das Feuer zu entfachen. Mhm. Ja. So, das heißt, wenn ich jetzt Physiklehrer bin und ich habe 20 Schülerinnen und 19 finden Physik scheiße, dann kann nicht die Antwort sein, ja, ist egal, ich baller jetzt das durch, weil das steht so im Lehrplan. Sondern ich muss dann überlegen, wie schaffe ich es, möglichst viele von diesen 19 zu begeistern, dass die Bock drauf haben. Mhm. Und das ist für mich so die größte Herausforderung. Und selbst im Studium, da ist ja so, die Leute sind eigentlich freiwillig da, weil sie sich ihr Thema rausgesucht haben. Aber sie sind erstmal geprägt von der Schule und man muss immer wieder aufs Neue gucken, wie kriege ich deren Interesse entfacht.
Also spannend, du hast sozusagen auch ähnliche Themen, wie es auch in der Schule gibt. Und ich würde gerne nochmal einen Zeitsprung mit dir machen, nämlich in deine Schulzeit zurück. Wenn du an deine Schulzeit denkst, was kommt dir als erstes in den Sinn?
Stark angefangen, stark nachgelassen, zum Glück wieder stark aufgehört. Also das ist tatsächlich, deswegen bin ich so sensibilisiert. Also ich hatte diese Phase, so 6. bis 8. Klasse, wo auf einmal einfach andere Themen zu meiner damaligen Lebenswirklichkeit gehörten. Mhm. Dass es für mich unglaublich schwer war, irgendwie Bock auf Schule zu haben. Also und zwar auf die Inhalte. Also ich bin gerne zur Schule gegangen wegen meiner Freunde. Aber, also wie gesagt, zwischen 5. bis 8. Klasse oder so, das waren alte Menschen, die mir irgendwas erzählen wollten und ich war halt dann Anti. Zum Glück habe ich die Kurve bekommen und dann halt auch, hat es mit dem Abitur alles super geklappt, aber ich musste dann sehr viele Defizite quasi kompensieren, was halt liegen geblieben ist. Aber das ist eigentlich die Sache, also die meisten Kinder, wenn sie, und das ist bei vielen Kindern so, die meisten Kinder haben erstmal Bock auf Lernen und finden deswegen, also die meisten Erwachsenen sprechen sehr positiv von ihrer Grundschulzeit. Und dann fangen sie an zu meckern, wie scheiße alles dazwischen war. Und dann kommt es halt darauf an, wie gut hat man es mit dem Abi hinbekommen. So, und ich bin halt quasi diese Kurve durchlaufen und zum Glück war sie bei mir erfolgreich. Aber daran muss ich immer denken, es hätte auch komplett anders ausgehen können. Weil für viele Leute, die ich kenne, ist es anders gegangen. Also die haben die Kurve nicht wieder zurückbekommen. Und das ist halt einfach Wahnsinn, weil wir wissen das, dass wir das Feuer ist bei den meisten Kindern in der 1., 2. Klasse da. Aber es fängt halt schon damit an, dass man anfängt zu gucken, jetzt kommen Noten und ihr müsst aufpassen, sonst kommt ihr nicht aufs Gymnasium. Das heißt, wir fangen schon mit der dritten Klasse an, den Kindern die Freude zu nehmen. Und das habe ich selber erlebt, sozusagen. Und das kommt mir so ein bisschen sofort in den Sinn. Ja.
Danke fürs Teilen. Und ich würde gerne noch einen letzten Punkt aufgreifen. Wir haben so ein bisschen über Zukunft lernen schon gesprochen, aber wenn du dir jetzt gerade mal die Uni und die Hochschulen so anguckst, welche Zukunft würdest du dir eigentlich wünschen, wenn du auf der grünen Wiese nochmal Uni neu denken könntest? Was dürfte da auf gar keinen Fall fehlen?
Ja, was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist die Freiheit zu wählen, tatsächlich. Die ist immer noch da, aber sie ist komplizierter geworden. Dadurch, dass es eben schon sehr verschult ist, wie jetzt Bachelor- und Masterprogramme aufgebaut sind. Aber der Vorteil an der Uni ist eigentlich, ich habe das immer nie verstanden, mein Vater hat immer gesagt, die Uni-Zeit ist die beste Zeit gewesen. Und das verstehe ich jetzt total, weil wenn man halt noch keine Kinder hat, und so war es bei mir, als ich studiert habe, hatte ich keine Kinder, ich hatte quasi keine Verpflichtung außer mir selbst gegenüber. Und das zu begreifen, wie geil das eigentlich ist, dass ich quasi interessengeleitet machen kann, was ich will, das müssen wir eigentlich den Leuten, also eigentlich sollte jeder sich jeden Tag freuen, wenn er zur Uni geht. Das ist momentan nicht so, aber bei einigen schon, und deswegen, also diese Freiheit zu vermitteln, das finde ich, sollte man unbedingt mit der Uni verbinden.
Genau, also vielleicht müssen wir tatsächlich auch lernen, wieder Freiheit ein bisschen anders für sich zu definieren. Ich glaube, wir haben schon verlernt, allein das zu tun, worauf du jetzt angespielt hast, welche Freiheiten wir haben, dass wir einfach viele Dinge auch gar nicht mehr so wertschätzen wissen, welche Möglichkeiten wir tatsächlich haben.
Ja, absolut.
Ja. Also deswegen, ich sage vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch mit dir, und wir machen das wieder, und ich freue mich schon, wenn wir unser Gespräch auch so fortsetzen und wenn wir vielleicht dann gemeinsam zusammen bei dir an der Uni Digital School Story einsetzen. Ich freue mich da sehr drauf und sage herzlichen Dank für deine Zeit und dein Interesse, mit mir heute zu sprechen.
Ja, sehr gerne, und gib bitte ein extra Leckerli an deine Hunde von mir. Der Spaziergang mit dir hat sehr viel Spaß gemacht. Also, alles Gute.
Danke, bis bald.
Bis Tschüss. Bald. Ciao, ciao.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst, oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei, wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken, und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.